mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest der Löwen Stammtisch lädt zu Episode Nummer 169. Ich glaube, von der Uhrzeit her waren wir noch nie so spät dran, obwohl es in Anführungszeichen nur ein Montagabend ist. Es ist Montagabend, 10. Februar, 23:02. Uhrzeitmäßig waren wir, glaube ich, wirklich noch nie später dran, aber es geht diese Woche tatsächlich mal nicht anders. Und wer uns zuguckt, auch auf YouTube, sieht, dass eigentlich nur einer oder eine von uns drei am angestammten Aufnahmeort sitzt. Das ist die liebe Anja. Schönen guten Abend aber erstmal an Alex und Anja im Duo. Grüß euch.
Servus, Flo. Hallo.
Anja, du darfst ganz einfach da sitzen, wo du immer sitzt. Alex und ich tun's nicht, aus Gründen.
Tja.
Alex, wo bist du denn gerade?
Ich kann behaupten, ich habe schon immer in Werder Bremen Bettwäsche geschlafen, wenn man das so ansieht. ich bin beim Skifahren. Ich bin bei der Ski-WM in Saalbach von heute bis Donnerstag. Und mangels Schreibtisch und Büro und Podcast-Setup im Allgemeinen habe ich mich einfach ins Bett gelegt und mache jetzt wie so ein Boomer, so von schräg unten filme ich mich ab und versuche so meinen Senf dazu zu geben. Bei dir, Flo, ist es weiße Wand, das heißt auch anderes Setup.
Obwohl es eigentlich nur, ich glaube, so 4 Meter Unterschied sind. Ich habe einfach nur das Zimmer gewechselt, einfach aus organisatorischen Gründen, weil irgendwann die Familie auch ins Bett gehen möchte. Ganz einfacher Grund.
Verständlich.
Deswegen okay. Mobiles Aufnahmemikrofon, andere Situation, eine Wand hinter mir, dadurch leichter Hall. Tut mir sehr leid, ist heute organisatorisch leider nicht ganz möglich, aber wir versuchen das Beste rauszuholen und ich sage mal, Stammtisch steht ja in jedem Setting so eigentlich. Es ist ein bisschen was passiert in der Löwenwelt, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Anja und ich da ja im Duo am Start haben dann relativ frisch die Freistellung von Agirus Yannickes gehabt. Und wir waren ehrlicherweise so ein bisschen neugierig, was denn passieren würde in der Folge. Wir können sagen, 60 München jetzt seit 3 Spielen umgeschlagen unter Patrick Löckner. Und insgesamt würde ich mal leicht aufsteigende Tendenz hier in den Raum stellen. Wie geht's euch?
Da würde ich sogar mitgehen, würde ich unterschreiben. Mir gefällt bisher sehr gut, was ich unter Patrick Löckner sehe.
Also ja, ich will jetzt hier nicht die Euphoriebremse drücken, aber wenn man diese Frage vor der 70. Minute in Köln gestellt hätte, hätte die Welt ein bisschen anders ausgeschaut. Also die ersten 1/3 Spiele unter Patrick Löckner waren äußerst dürftig und dann plötzlich passieren Dinge, die man im Löwenkosmos eigentlich nicht für möglich hält, dass du innerhalb von wenigen Minuten ein Spiel drehst auswärts durch ein Traumtor. Und dann du plötzlich auch zu Hause Fußball spielst, mit Ingolstadt einen Aufstiegskandidaten, dominierst aus meiner Sicht über weite Strecken. Also da ist tatsächlich was passiert, gerade zwischen dem Spiel gegen Köln und gegen Ingolstadt. Das liegt bestimmt auch irgendwo im Zwischenmenschlichen, würde ich jetzt behaupten. Dass die Mannschaft Fußball spielen kann, wussten wir. Jetzt hat sich's gezeigt gegen Ingolstadt, zumindest in Ansätzen. Aber the trend is your friend in diesem Fall, auf jeden Fall.
Grundsätzlich absolut. Man muss immer überlegen, wo 60 München herkommt. Das ist aus einer Phase der Lethargie. Wir haben es letztes Mal schon angesprochen, vor 2 Wochen Patrick Löckner bringt eine andere Dynamik rein. Er ist aber auch ein ganz anderer Typ als Agirus Yannickes. Und dieser Turnaround, sage ich jetzt mal, bei Viktoria Köln, man hat ja nach dem Spiel so ein bisschen in den Mannschaftskreis reinhören können und so dieses, ich habe es euch doch gesagt, glaubt an euch. Und wenn das dann auch noch fruchtet, dann kann das schon nachhaltig sein. Mhm. Es ist immer noch ein zartes Pflänzchen, was wir hier haben. Ich glaube, da müssen wir mal ganz vorsichtig sein und der Abstand nach unten ist jetzt nicht so viel gewachsen, wenn man ehrlich ist. Das sind jetzt danach,
die Hobbygärtner unter uns wissen, zarte Pflänzchen Anfang Februar, da braucht es nur einmal kurz gefrieren und dann ist alles wieder weg. So.
Ja, Blick voraus, Dynamo Dresden könnte so ein gefrierender Punkt sein am kommenden Sonntag, aber soweit wollen wir jetzt erstmal vorab noch nicht gucken. Der Abstand auf die Abstiegszone momentan 5 Punkte, ja, also da ist noch nichts sicher. Das wird auch noch eine längere Zeit so bleiben. Anders aber, was man sagen muss, wie gesagt, der Trend geht so ein bisschen nach vorne. Es ist so ein Gefühl, dass sich nach vorne mühsam arbeiten. Gegen Stuttgart 2 das 1-1 noch geholt, nach einem Rückstand. Wahrlich kein berauschendes Spiel. Dann bei Viktoria Köln einen Turnaround geschafft, sich quasi ein Tor erarbeitet und dann ein Traumtor gefeiert. Chapeau an Maximilian Wolfram. Gut ab. Das waren leichte Cristiano Ronaldo-Vibes. Obwohl
nee, Cristiano Ronaldo hätte ihn in die Ein-Mann-Mauer geschossen.
Das ist richtig.
Ich finde
übrigens auch eher völlig, auf die großen Zeiten.
Völlig off-topic. Also Cristiano Ronaldo als Freistoßreferenz finde ich absolut. Also für mich ist Cristiano Ronaldo der lächerlichste Freistoßschütze, den ich je gesehen habe. Also
dann machen wir es anders. Geht sogar grundsätzlich bei dir mit. Dann machen wir Juninho. Der hat diesen Topspin sehr oft gut hinbekommen zu seinen Glanzzeiten. Ja. Also nennen wir ihn Juninho Wolfram. Machen wir es so. Ja. Das Ding dann zu ziehen, auch mit einer brutalen Willensleistung. Ich denke dann nur an die Grätsche von Leroy Gatto. Das ist es, was man sehen möchte. Und dann
das waren Antonio Rüdiger Vibes. Antonio Rüdiger gegen Spanien oder gegen Dänemark war das bei der EM, der sich da auch abgefeiert hat. Da musste ich sofort dran denken. Das war
Ich weiß auch nicht mehr, in welchem Spiel das war, aber ja. Und dann hattest du jetzt, wie gesagt, dieses Spiel gegen den FC Ingolstadt. Und ich war ja auf Giesings Höhen und ich bin weit davon entfernt, schon in Jubelarien auszubrechen, was man aber unter dem Strich festhalten muss. Der FC Ingolstadt ist, / war, wie man es jetzt sehen möchte, das Team der Stunde in der dritten Liga. Und dass du diese Mannschaft auf Giesings Höhen zumindest den Zahn ziehst, dass sie glaubt, hier einen Sieg holen zu können, weil den Eindruck hatte ich. Böse Zungen würden jetzt behaupten, dass du sie auf dein Niveau runterziehst. Das möchte ich jetzt aber gar nicht so negativ konnotiert wissen, sondern du kommst ja aus einer anderen Situation und dass du ihr trotzdem dein Spiel so ein bisschen aufzwingst und den Glauben raubst, dass das hier 3 Punkte werden können, da gehört was dazu. Und das schreibe ich tatsächlich Patrick Klöckner auch zu. Mit auch gutem Gefühl, wen ich wo aufstelle und wo ich ergänze, wo ich sage, okay, da schärfe ich nach. Da ist innerhalb dieser ersten, zweieinhalb Wochen schon ein erstes Gefühl entstanden, weil bisher die Startaufstellungen haben immer irgendwo leichte Schwächen gehabt. Die wurden aber erkannt und konstruktiv mit Fingerspitzengefühl meines Erachtens dann angepasst. Und deswegen ist dieses Unentschieden geht für mich gegen den FC Ingolstadt vollkommen in Ordnung. Erstens, weil es finde ich schon auch in einer gewissen Form leistungsgerecht war, auch wenn 60 die größeren Torchancen hatte. Aber du musst auch immer noch sehen, wie gefährlich grundsätzlich ein FC Ingolstadt ist. Und ich weiß nicht, ob so ein Sieg gegen die momentan Top-Mannschaft der Liga nicht schon wieder so ein trügerisches Gefühl ausgelöst hätte.
Übrigens ja, Köln auch eine Mannschaft der Stunde. Zu dem Zeitpunkt, als die 60 geschlagen hat. Und du sprichst es an, das Händchen von Patrick Löckner finde ich schon auch bemerkenswert. In Köln David Philipp eingewechselt, der das 1-1 vorbereitet. Maximilian Wolfram eingewechselt, der das 2-1 macht. Und auch jetzt gegen Ingolstadt finde ich auch wieder an den richtigen Stellschrauben gedreht. Das war schon, da hat er ein gewisses Gespür. Und da werden wir auch später noch drauf kommen, bei Dixon Abiyama zieht sich das natürlich durch als Neuzugang, der auch, wie es Tore Jakobsen, glaube ich, auch angesprochen hat, was ganz Besonderes Neues reinbringt in die Mannschaft. Und das hat der Mannschaft auch gefehlt, diese Bolzplatz-Mentalität, die er ja tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes mitbringt, wenn man sich seine persönliche Geschichte so anschaut. Also das muss man schon sagen, personell sehr, sehr gutes Händchen von Patrick Löckner.
Bis
Flo, wie war's? Flo, du warst im Stadion. Ich habe es bei Magenta Sport gesehen. Bei Magenta Sport haben die Beteiligten immer wieder gesagt, dass hier eine andere Stimmung herrscht als noch in den paar Wochen davor, dass eine gewisse Aufbruchstimmung zu spüren ist im Stadion. Kannst du das bestätigen aus der Kurve?
Also ich stand im Block J. Näher zum Richtung Anzeigetafel. Ich muss jetzt zugeben, das letzte Mal, dass ich in der Westkurve war, war im Spiel gegen Wien Wiesbaden, wo wir noch gesagt haben, ja, das hast du zwar verloren, aber der Vibe hat irgendwie gestimmt insgesamt. Ich hatte lange Zeit ein bisschen das Gefühl, oder andersrum, das, was ich über viele Jahre einfach auf Giesings Höhen gespürt habe, habe ich nicht gespürt. So, die Grünwalder Dynamik, bin ich jetzt ganz ehrlich. Aber in der Schlussphase, wo du gemerkt hast, mit ein bisschen Glück kippt hier was und es gibt Möglichkeiten, da hat's angefangen wieder. Da war die gesamte Westkurve da. Da hatte ich auch den Eindruck, dass von der Stehhalle was rübergekommen ist. Da ging's nochmal durch. Aber eben nicht diese ersten 75, 80 Minuten. Ich weiß nicht. Da fehlt so ein bisschen der Wumms. Da möchte ich auch niemandem zu nahe treten. Ich glaube, da, wo 60 München herkommt, wundert es, ist jetzt kein Wunder. Spätzle von mir, der unter anderem auch gegen Stuttgart 2 da war, gesagt, das ist heute um Welten besser. Mhm. Dann muss ich sagen, okay, dann muss es richtig mies gewesen sein.
Gut, es liegt aber auch an der Konstellation wahrscheinlich.
Ja.
Bei einem Derby in Anführungszeichen gegen Ingolstadt ist es natürlich anders als gegen eine Zweitvertretung.
Mit Sicherheit ist ein fairer Punkt und das würde ich auch genauso unterschreiben. Aber du hast dann gemerkt, je mehr dieses Spiel gelaufen ist, desto mehr sich diese Mannschaft dann auch in dieses Spiel reingefuchst hat, das Tor gefallen ist, auch ein Dixon Abiyama immer mehr Bindung zum Spiel gefunden hat, und dann sind wir bei diesem Punkt, dieses belebende Element, das hat dann schon mitgezogen. Und da habe ich gemerkt, das war dann so mein Eindruck, der dann hinten raus auch ja der einschneidendste Eindruck gewesen ist. Da kann sich jetzt Mannschaft und können sich Mannschaft und Ränge wieder gegenseitig befruchten. Jetzt sehe ich dieses zarte Pflänzchen. Und wenn wir jetzt schon diesen leichten Blick voraus machen, in Dresden kannst du verlieren, aber wenn du das Kämpferische so zeigst, ist alles in Ordnung. Weil dieser Wille da ist, dieses Füreinander laufen, dieses gegenseitig pushen, das ist wieder da. Und wenn du das auf dem Platz siehst, schwappt das über auf die Ränge. Und das nehme ich als tatsächlich Basis aus diesem Ingolstadt-Spiel mit. Wir sind noch weit davon entfernt, wieder da zu sein, wo wir mal waren über viele Jahre, diese Giesinger-Dynamik, das Giesinger-Gfui, was wir hier immer wieder ansprechen. Das finde ich fehlt noch ein bisschen. Ich weiß, vielleicht geht es den einen oder anderen anders, der mit der Dauerkarte drin ist, was bei uns halt einfach organisatorisch nicht möglich ist. Deswegen haben wir immer wieder diese Pausen drin. Aber ich habe so den Eindruck, man könnte wieder in diese Richtung langsam gehen, aber es muss langsam behutsam wieder aufgebaut werden. Das geht einfach um Körpersprache. Und da, um da jetzt vielleicht diesen Kreis zu schließen, bei Patrick Klöckner habe ich zumindest Stand jetzt in der Situation des, nennen wir es mal, Wiederaufbaus im laufenden Betrieb ein ganz gutes Gefühl. Wie lange das anhält, ob das auf Dauer ist, wird die Zeit zeigen.
Da ist ja auch aber, stimmungsmäßig einfach zu viel zerbrochen in den letzten Monaten und Jahren, kann man fast schon sagen. Das zu kitten, das wird länger dauern, auch das Vertrauen in die Mannschaft wieder zurückzubringen, das wird einfach brauchen. Da war Ingolstadt ein erster Schritt, aber halt auch nicht mehr. Ich würde kurz Anja gerne einbinden. Ja. Wie sehr hat dieses Ingolstadt-Spiel zu deiner oder zur Besserung deines Löwen-Seelenheils beigetragen?
Ich habe mir vor dem Spiel gedacht, man muss es nicht gewinnen, aber ein Punkt wäre schön. Deswegen, ich fand die Körpersprache gut. Ich fand den Neuzugang super. Ich muss dazu sagen, Philipp Meyer muss sich nicht in der ersten Minute gleich gelb holen.
Die Gedanken hatte ich auch.
Nicht mal eine Minute gespielt, aber Gott sei Dank weiß Philipp, wie man das dann handelt danach. Das schaut gut aus, aber nicht zu früh die rosa-rote Brille wieder anziehen. Und Ingolstadt hat einen guten Lauf gehabt, deswegen ist es, finde ich, für mich ist es völlig fein, wie das gelaufen ist mit dem 1:1. Also ist im Grunde so ein kleiner Sieg mit dem Auftreten.
Ja. Würde ich sogar mitgehen. Ich war nach der Schlussphase schon kurz mal sauer, weil du hattest in der Schlussphase dann noch diese Ecke und du hattest schon auch den Druck aufs Siegtor. Also Ingolstadt war tot, muss man sagen. Ingolstadt hat nichts nach vorne zustande gebracht in der Schlussphase. Und 60 hat endlich mal wieder gedrückt und auch auf Sieg gespielt, mit offenem Visier. Und das war wirklich mitreißend dann zum Schluss. Und dann war ich schon 2-3 Minuten so, wo ich gedacht habe, naja, also eigentlich muss das gewinnen, das Spiel.
Ich muss zugeben, beim Verlassen des Stadions ging es mir ähnlich.
Ja, aber es war dann auch sehr schnell wieder verflogen. Und dann habe ich mir gedacht, 1-1 gegen Ingolstadt, die Leistung passt, Einstellung passt, Dixon Abiyama super eingefügt. Kann man mit leben. Also das hätte man auf jeden Fall vor dem Spiel blind unterschrieben. So.
Dieses Gefühl hat sich dann auf dem Heimweg bei mir so ein bisschen eingestellt. Als ich dann daheim war, war ich dann eigentlich ganz d'accord damit. Aber im ersten Moment war es so, ach, schon wieder kein Heimsieg. Darf doch nicht sein.
Ja.
Gebe ich offen zu. Aber gut.
Aber es ist krass, wie unterschiedlich 1-1 sein können, wenn man auf das 1-1 gegen Stuttgart 2 schaut und auf das 1-1 gegen Ingolstadt. Gleiches Ergebnis, gleiche Punktzahl, aber völlig verschiedene Welten fußballerisch. Und das ist das, was mich positiv stimmt, dass man da echt einen Schritt nach vorne gemacht hat. Wie gesagt, zartes Pflänzchen, aber man ist mal wieder mitgegangen, emotional mit den Löwen. Und das war viel zu oft jetzt nicht der Fall in dieser Saison.
Vielleicht ist das auch so wirklich das Faustpfand jetzt. Dass diese Glut wiederkommt, so ein bisschen, weil ich glaube, das ist die größte Gefahr tatsächlich in letzter Zeit gewesen, dass diese Glut weg ist. Und vielleicht kommt die jetzt wieder. Wir haben es gerade gesagt, du hast gerade gefragt nach der Atmosphäre, nach der Stimmung. Christian Werner hat nach den beiden Neuverpflichtungen gesagt, dass er einen Aufschwung spürt, dass er irgendwie einen Ruck durch die gesamte Mannschaft geht, durch den gesamten Verein, dass so ein Zusammenrücken da ist. Er hat explizit beide Gesellschafter mit ins Boot geholt. Er hat gesagt, ja, da haben wir gut zusammengearbeitet. Ich finde, Christian Werner versucht das ganz, ganz, ja, sehr offensiv nach außen zu tragen. Ich glaube ihm das in gewisser Weise auch, aber ich glaube, er versteht auch seine Rolle als momentan einziger Geschäftsführer und als das Sprachrohr der KGAA. Er muss diesen gesamten Löwenkosmos anschieben. Ich frage jetzt mal ganz plakativ euch beide, kommt dieser Anschub, dieser Aufschwung, diese Aufbruchstimmung bei euch an?
Ein lauter Seufzer von Anja. Magst du ihn näher ausführen?
Ja, irgendwie, also mich hat es jetzt noch nicht sonderlich weitergepackt. Ich habe noch nicht so die Aufbruchsstimmung. Aber es ist halt auch immer sehr trügerisch beim Löwen, gell? Das muss man halt auch immer dazu sagen. Also ich hatte schon so viel Aufbruchsstimmungen. Ich bin jetzt auch schon Mitte 30.
Heißt?
Manches lernt man dann doch irgendwann mal dazu im Leben. Dass man nicht immer so treu, doof, blind in die Sachen hineinläuft. Also ich glaube, mich muss man schon noch ein bisschen kitzeln.
Ja, geht mir ähnlich. Also ich glaube, es braucht schon mehr als ein Spiel, um eine Aufbruchsstimmung zu vermitteln. Allerdings finde ich, dass es Christian Werner an sich ganz gut macht, als der Zweckoptimist bei 60, der jetzt schon öfter war in schwierigen Situationen. Es braucht einen, gerade jemanden, der vorne dran steht, der das ausstrahlt. Und er lebt's auch. Also ich kaufe ihm das sogar ab. Es ist noch nicht ansteckend, aber zumindest kann ich ihm die Aufbruchstimmung glauben, die er selber verspürt. Und wenn es der Geschäftsführer verspürt, dann wird es irgendwann auch auf alle anderen übergreifen, weil wenn er Aufbruchstimmung verspürt, dann muss er auch, er muss ja Gründe dafür haben. Welche auch immer das sind.
Also wenn ich irgendwas eher an Aufbruchstimmung festmachen würde, dann ist es wirklich die Personalie Trainer. Weil auch wenn so das Vorleben oder die Vorgeschichte jetzt nicht so großartig bisher in meinen Augen war, aber ich finde, der steht da und der steht halt für irgendwas. Das ist halt niemand, der irgendwie, also der kommt mit einer Größe daher, da traust du dich vielleicht auch als Spieler jetzt vielleicht nicht alles sagen, trotzdem ist der irgendwie positiv nach außen, aber er ist schon sehr bestimmend, finde ich, in seinem Erscheinungsbild. Und eigentlich ist es ein Macher, so in meinen Augen, so wirkt er einfach. Und Macher ist immer einer, der 60 gut getan hat.
Ja. Das stimmt.
Also Patrick Löckner, wir haben es bei uns in der Redaktion, haben wir ihn so ein bisschen als den Löwenwecker betitelt, weil er durch seine Art aufrüttelt. Spielerisch, emotional und er gleichzeitig aber auch ein gewisses Feingefühl hat, Dinge anzusprechen. Das ist, kann man irgendwie schwer beschreiben. Gibt ja den Krebsfall bei Dennis Diekmeier in Sandhausen. Das hat er mit thematisiert, gesagt, also seine Gedanken und auch die des Vereines und Mitgefühl, Energie sollen darüber geschwappt werden. Er hat selber so eine Erfahrung gehabt, er ist nicht näher darauf eingegangen, aber auch zu sagen, hey, ich habe ein Gefühl dafür, etwas auch proaktiv anzusprechen, weil es mir
auch wichtig ist. Habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Dennis Diekmeier.
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, gefährliches Halbwissen. Es ist spät abends, ich guck's nochmal schnell nach, aber meines Wissens ist ein, es ist definitiv Sandhausen.
Die Tochter.
Okay. Muss man gleich mal zurückrudern.
Das macht sich besser.
Nee, macht's überhaupt nicht besser. Ja. Da so dieses proaktive Gefühl zu haben, hey, das ist auch wichtiger, ich habe da was Eigenes erlebt. Wie gesagt, er ist nicht näher drauf eingegangen, muss er aber auch gar nicht. Das erwartet auch niemand. Aber einfach, ihm ist es jetzt wichtig und er stellt sich jetzt stellvertretend für den Verein hin, zu sagen, hey, ich spreche das jetzt an und hey, wir drücken die Daumen. Lässt tief blicken. Nicht. Ja. Stichwort Aufbruchstimmung liegt wahrscheinlich schon auch nochmal so ein bisschen an den drei Winterneuzugängen, Philipp Meyer, Andersen, Lukoki und Dixon Abiyama. Für meinen Geschmack, Philipp Meyer tut sich noch ein bisschen schwer, ist am hart reinarbeiten in diese Mannschaft. Ich glaube, da haben wir wieder dieses Thema Herzblutlöwe, er möchte es zeigen, aber ich glaube, er steht sich noch so ein bisschen selber im Weg.
Man nennt es auch das Stefan-Leck-Syndrom.
Du nimmst mir ehrlich gesagt das Wort aus dem Mund. Bei Dixon Abiyama hast du genau gemerkt, die erste Viertelstunde, da ist noch keine Bindung zum Spiel da. Ist aber auch kein Wunder. Aber das war jetzt der Mut, ihn zu bringen. Und mit jeder Minute mehr ist die Bindung zum Spiel gekommen und dann hat sich Dixon Abiyama auch mehr getraut. Ja. Hast du auch gesehen, was er für Qualitäten hat. Und
was für ein geiler Kicker.
Er war ja so nah dran an der ersten Bude. Also das ist ja nur eine Frage der Zeit, wenn es so anhält. Am besten jetzt nächste Woche in Dresden.
Der Typ fasziniert mich tatsächlich. Ich bin da echt in den Dixon Abiyama, wie heißt es, Wurmloch gefallen danach. Weil ich habe dann gegoogelt und ich hatte das im Hinterkopf. Ja, Dixon Abiyama war doch der aus der Bayernliga irgendwie in die zweite Liga gewechselt ist. Weil er beim SC Eltersdorf alles in Grund und Boden geschossen hat. Das hatte ich irgendwie im Hinterkopf. Aber seine persönliche Geschichte ist ja auch extrem spannend. In Nigeria in irgendeinem Dorf aufgewachsen, die Eltern schon nach Deutschland ausgewandert und er ist dann mit 16, glaube ich, oder so nachgezogen und hat halt keine Menschenseele gekannt, irgendwo in Nürnberg, Mögeldorf oder so, also in der Peripherie von Nürnberg, kommt da an und um halt Anschluss zu finden, geht er auf den Bolzplatz und versucht halt da mit den Leuten vor Ort mitzukicken. Und die merken, der kann was, dann ist er irgendwie Spielvereinigung SV, keine Ahnung, Mögeldorf gegangen, hat da alles in Grund und Boden geschossen und dann hat er innerhalb von wenigen Jahren, ist er bis in die Bundesliga durchgestiegen als Stürmer. Das ist echt eine Wahnsinnsgeschichte. Quasi nie ein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen, mit 16 auf den Bolzplatz gekickt, Wahnsinn. Und genau das bringt er ja auf den Platz. Also ich finde, das merkt man ihm einfach an.
Es ist einfach unkonventionell.
Ihm fehlt vielleicht in manchen Situationen, wie du gesagt hast, so die Bindung zum Spiel oder vielleicht das letzte Gefühl fürs Spiel, sage ich jetzt mal. Aber wenn der den Ball hat, wow, also da können wir uns echt auf was freuen, glaube ich.
Wie gesagt, nicht den Tag zu früh loben, ne? Also aber die Möglichkeiten
sind da. Also rein von den Anlagen und er hat das Zeug, eine Attraktion zu werden. Was ich auch von Kutsuki so ein bisschen erwartet hatte, was er auch immer wieder auf den Rasen gebracht hat. Momentan, schwierig, hat er auch eine Verletzung gehabt. Aber Abiyama ist echt einer, der 60 gefehlt hat. Mit seiner Unbekümmertheit.
Genau, ist halt ein anderer Spielertyp, wo er herkommt. Und ich finde schon, dass bei solchen Spielern nochmal eine extra Portion Leidenschaft mehr mit drinsteckt. weil der Weg so ein anderer ist. Der war irgendwie beschwerlich, da hinzukommen, dann vielleicht aber auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, nicht früh gefördert worden zu sein. Da hast du auch dreckig spielen gelernt, weil du viele tiefe Ligen durchlaufen hast und solche Sachen. Dem fehlt dann vielleicht mal die Bindung zum Spiel, weil das hat der nicht vielleicht so von der Pike auf gelernt, aber er hat immer gelernt, sich durchzusetzen.
Ja.
Das kann schon ein entscheidender Faktor sein. So.
Vor allem in der dritten Liga, wo es halt über den Kampf geht und nicht so oft übers Brillieren oder in seltensten Fällen übers Brillieren. Also das kann tatsächlich in der Hinsicht sehr gut passen. Wir werden es beobachten. Ja. Kleiner
Blick was ich in Bezug auf Dixon Abiyama auch beobachtet habe, war, wie die Mitspieler mit ihm umgegangen sind. Er hatte ein paar unglückliche Szenen und dann war sofort einer da und hat gesagt, hey, passt schon, mach weiter, du bist da auf dem richtigen Weg. Also sinngemäß, Philipp Meyer habe ich einmal gesehen, Tore Jakobsen, ganz am Anfang Patrick Hopsch einmal, der ihm, glaube ich, sagt, geh doch zur Mitte, du hast so viel Platz, zieh doch zur Mitte und bring dich die Flanke. Also da glaube ich, ist auch bei vielen Spielern das Gespür dafür da, dass der einfach Bestätigung braucht, einfach ja diese Unterstützung in seinem Werdegang. Und ich glaube, das passt. Also ich bin da echt guter Dinge.
Was wiederum für die Teamchemie spricht.
Ja.
Dieses Feingefühl. Und wieder an sich selber glauben. Und dann sind wir wieder am Punkt momentaner Trainereffekt. Den will ich momentan nicht wegdiskutieren.
Ja.
Da ist irgendwo greift Patrick Löckners Art und Weise. Jetzt können wir nur hoffen, dass sie möglichst lang greift. Bestenfalls, wie gesagt, schon am kommenden Wochenende bei Dynamo Dresden 60 beschließt Spieltag Nummer 24 der dritten Liga um 19.30 Uhr am Sonntag. Wunderbare Anschlusszeit.
Super.
Wenn wir vorausblicken, es ist ja wirklich dieser Februar, hat es für 60 in sich. In Köln, dann jetzt zu Hause Ingolstadt, jetzt dann Dresden. Dann kommt Arminia Bielefeld am 21. Februar, am Freitagabend, 19 Uhr, auf Giesings Höhen. Das ist schon kein schlechtes Programm, muss man sagen. Und dann kommst du wieder in so einen Bereich, wo du sagst, naja, da sind dann Spiele dabei, da musst du gewinnen. Da musst du mindestens einen Punkt holen. Ich rede da vom Auswärtsspiel am 1. März bei Hannover 96-2, das wohl im Einriedenstadion stattfindet, wenn ich da richtig informiert bin. Also nicht in die große Arena, sondern wirklich in dieses kleine, zwischen alt und modernisierten kleinen Stadion. Wenn ich mache, das keinen schlechten Eindruck. Groundhopper-Punkt. Ja. Für jeden, der da hinfahren kann, definitiv. Dann kommt Dortmund 2 nach Giesingshöhen. Dann geht es für 60 zu Wien Wiesbaden. Das ist immer eine unangenehme Aufgabe. Und dann sind wir am 15. März beim Heimspiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching, bei der man ehrlicherweise sagen muss, dann braucht es ein mittleres Wunder, dass das noch sich ausgeht.
Ja.
Sage ich ganz ehrlich auch leider. Aber der Weg scheint dieser Saison eher in die Regionalliga zu führen.
Ja, das sind dann schon so Spiele, da geht es auch dann schon ins letzte Saisondrittel langsam. Umso besser ist, wenn du vorher deine Punkte holst. Und ich glaube nicht, dass du in Dresden chancenlos sein wirst. Bielefeld hat eine schwierige Phase momentan. Also
komm, lass die Tore Jakobs mal von der Mittellinie wieder schießen.
Ja, oder sowas, genau. Nee, also sagen wir eh so oft. Dritte Liga, keiner ist unschlagbar und entsprechend ist es auch Dynamo Dresden. Und entsprechend wird es, das ist 60er eh immer gelegen, wenn sie Underdog waren oder wenn keiner was erwartet hat von ihnen, dann ist es meist am besten gelaufen und so ist es hoffentlich jetzt auch.
Und wie man, wenn man unter Druck steht, gegen Dresden gewinnen kann, hat Stuttgart 2 gezeigt am vergangenen Wochenende. 2-1 sind wir gerungen. Ja. An dieser Stelle
indirekten Freistoß unter anderem.
Ja. Ja, Stichwort Tore Jakobsen, Platz 5 in der Wahl zum Tor des Jahres. Finde ich ein Skandal.
Skandal, ja.
Viel weiter vorne. Und das Tor von Harry Kane war natürlich schon irgendwo spektakulär, aber ob es jetzt Tor des Jahres würdig war.
Ich glaube, war das dieses nachgestellte Bundesliga-Logo-Tor?
Genau, und dann Kopf.
Ah, okay.
Ja.
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 Es ist halt Harry Kane.
Ja. Und das ist der FC Bayern. Lass uns mal runtergehen vom Rasen, weil es gibt ja noch ein, zwei Themen, die hier im Raum stehen, die wir jetzt absichtlich noch nicht angeschnitten haben, die sich aber in den letzten Tagen und heute am Montag zugetragen haben. Sollen wir kurz noch erstmal über das Grünwalder Stadion an sich reden, bevor wir auf das andere Thema kommen? Denn da gab es ja, also die Stadionthematik haben wir letztes Mal ja auch schon angeschnitten, ist wieder so ein bisschen hochgekocht, das haben wir dann wirklich nur rein oberflächlich uns angeguckt, wir werden jetzt auch nicht in die tiefste Ebene eintauchen. Aber spannend war natürlich die Studie, die da herausgekommen ist, vom Architekten und Löwenmitglied und Mitglied der Unternehmer für 60 Gerhard Günther, die ja die 25 Millionen Variante ist. Wir müssen es, glaube ich, einmal kurz einordnen, weil es wieder ein Punkt ist zwischen, aha, so ist, so könnte es auch gehen und was aber nicht gehen könnte und aha, wie lang gibt es die schon? Das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten. Letztendlich war das Ganze ja auch eine Reaktion auf ein erneutes Interview von Dieter Reiter, das das Ganze wieder so ein bisschen angeschoben hat. Und im Raum stand ja grundsätzlich immer, 60 würde nicht viel tun in der Stadionfrage. Wir haben es schon mal gesagt, die Wahrheit liegt wahrscheinlich wieder irgendwo dazwischen. Aber was halt jetzt raus ist, ist, dass es diese Studie von Gerhard Günther gibt. Und das ganz Interessante an der Geschichte ist, die gibt's ja anscheinend schon seit 2022, weil laut eigener Aussage, die er bei uns in der AZ getätigt hat auf unsere Anfrage, ist, dass es seit 2022 mehreren Vertretern der Landeshauptstadt München diese Studie vorgestellt. Also kann man 60 jetzt nicht vorwerfen, dass 60 untätig wäre.
Nee.
Also das steht jetzt so erstmal im Raum.
Mich würde interessieren, wusste Dieter Reiter von dieser Variante?
Oder, und wenn nein, welche, warum nicht?
Wenn nein, warum nicht? Ja, wer hat ihm das vorenthalten, das Ganze? Weil, ich meine, Dieter Reiter hat öffentlichkeitswirksam in den Raum gestellt, dass 60 nichts tut in dieser Frage. Und er quasi seit, weiß jetzt den genauen Zeitraum nicht, aber seit ewigen Zeiten darauf wartet, dass sich 60 mal aus der Deckung wagt und was vorlegt. Das war ja die Aussage. Und das stimmt ja in dem Fall einfach nicht. Wenn das, was der Herr Günther sagt, stimmt. Wem glaubt man jetzt da? Da glaubt jeder dem, dem er glauben will. Aber, ja. Und der Entwurf an sich
noch weiter. Ja. Ja, Flo. Lass uns erstmal über den Entwurf nochmal reden. Weil, ja. Ich persönlich, also, jetzt gehen wir mal nur von der Draufsicht aus. Man hört immer vom großen Modernisierungs- und Umbauplan, den die Stadt München anvisiert hat, den man jetzt mittlerweile auf 100 Millionen Euro schätzt, für 3000 Plätze mehr, VIP-Plätze, Vollüberdachung, Grundsanierung, allem drum und dran. Dann klingt natürlich in erster Linie mal so der 25-Millionen-Plan erstmal bombig. Und ehrlicherweise, ich finde, der schaut auch echt fein aus, mit beschränkten Mitteln. Gar kein Thema. Wenn man jetzt weiß, dass, Gerhard Günther auch gesagt hat, der erste Gedanke zu dieser Idee kam ihm quasi schon 2019, als man noch frisch wieder im Grünwalder Stadion gespielt hat, noch ein bisschen verwöhnt war aus Arena-Zeiten. Mhm. Da kann man doch relativ schnell irgendwas ein bisschen anpassen, Überdachungen. Dann ist der Gedanke weitergekommen, ach, das könnte man noch ergänzen mit VIP-Logen, eine Containerbauweise. Wie gesagt, nur von der Draufsicht. Ich finde, rein optisch, das macht schon was her.
Das finde ich auch. Ich habe zuerst nur von diesen Entwürfen gelesen und dann kamen ja irgendwann diese Bilder dazu und ich habe das Gelesene überhaupt nicht mit den Bildern in Einklang bringen können, weil es hat sich gelesen, als wäre es ja wirklich ein Containerbau. Das hört sich an so, ja, Ich stelle ein paar Container hin und dann passt es schon auf zumindest zur Überbrückung. Aber die Fotos waren, oder die Entwürfe und Visualisierungen, die waren ja wirklich top, muss man schon sagen. Also wenn das für 25 Millionen Euro so realisierbar wäre, müsste man sich das überlegen. Allerdings, das wird jetzt die Stadt natürlich sagen, es ist halt ein Provisorium. Und ein Provisorium, das 25 Millionen Euro kostet, das klingt im ersten Moment günstig, aber es ist halt trotzdem, es sind 25 Millionen Euro quasi für nichts, wenn man es streng sieht aus baurechtlicher Sichtweise.
Richtig, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Krux der Geschichte, die Gerhard Günther ja auch selber sagt. Das ist ein Upgrade im Bestand. Du kannst nicht über die 15.000, wie du es momentan hast, an der Kapazität drüber gehen. Es ist lediglich eine Verbesserung des Status quo und lässt auch außer Acht die Grundsanierung, die notwendig ist. Also diese 25 Millionen Euro sind quasi Übergangslösung. Du müsstest aber erstmal diese Grundbausanierung mal mit draufrechnen. Also es bleibt nicht dabei. Das gehört der Fairness halber dazu, dass es unmittelbar erstmal zum Sachen Wohlfühlfaktoren, Möglichkeiten, auch Lärmschutz, eventuelle Zweitligatauglichkeit, alles dafür in die Richtung gehen würde, dass vieles ja erfüllt werden würde für eine unmittelbare Verbesserung, ja, aber nicht für die finanziellen Einnahmen und nicht auf Dauer. Das sind halt die zwei Krux-Geschichten. Es wäre eine Verbesserung für den Status quo und mal für den Fall der Fälle eine vorerstige Lizenzsicherung.
Wenn man sich mal rational, wenn man sich rational durchdenkt, dann wäre es so, du baust dir quasi 25 Millionen Euro die Zweitligatauglichkeit, kannst dann sportlich nachziehen irgendwann und dann in der zweiten Liga dir die Mittel generieren, die du brauchst, um noch deutlich mehr ins Stadion zu stecken.
So könnte man es runterrechnen, wie lange halt die aktuelle Bausubstanz es noch hertut, ist halt die andere Geschichte. Also
ja. Letztendlich. Und brauchen Sie auch keine Illusion machen in der zweiten Liga, wirst du auch keine zig Millionen Euro Überschuss machen in ein paar Jahren und dann ein neues Stadion oder ein
das sind erstmal andere Löcher da.
Stadion. Ja, eben, also
erstmal andere Löcher. Nicht
mehr in Rechnung, aber grundsätzlich natürlich romantisch.
Also das gehört natürlich zur Fairness dazu. Anja, wie hast du die ganze Stadionthematik wahrgenommen? Welche Gefühle und welche Eindrücke hast du? Das sagt schon vieles.
Wirklich, also wir haben immer Themen, gell, die wir da immer über Jahre mit uns mitnehmen. Keine Ahnung, wie man, also jeder glaubt, wie ihr gesagt habt, dem er am nächsten steht. Aber ich mag mir wirklich schon gar keine eigene Meinung mehr bilden dazu. Wisst ihr, was ich meine? Wir drehen uns immer nur im Kreis bei diesem Stadionthema und sonstigen. Und ich habe eine ganz klare Ansicht, wenn 60 jemals wieder weit oben spielen soll, dann müssen wir raus aus dem Grünwalder Stadion irgendwann. Und bisher sind wir aber nur im unteren Teil der dritten Liga. Wenn wir einen vernünftigen Plan irgendwann herkriegen, auf 5 bis 10 Jahre, wo es hingehen soll, vielleicht nicht immer alles so schnell, dann kann man auch andere Pläne anpassen. Aber ich habe immer das Gefühl, wir drehen uns so ein bisschen im Kreis. Ich bin kein Experte auf den Gebieten. Deswegen geht's mir zum Teil ins eine Ohr rein und im anderen wieder raus, weil ich mir denke, boah, da ist noch eine Baustelle, die brauche ich mir nicht ans Bein heften. Ich bin's irgendwie, das ist einfach anstrengend.
Wobei aber da ein kleiner Denkfehler drin liegt aus meiner Sicht, weil zu sagen, wenn wir aufsteigen irgendwann, dann brauchen wir ein neues Stadion. Umgedreht wird ein Schuh draus. Also du brauchst erst die infrastrukturellen Voraussetzungen, um über ein dauerhaftes einen dauerhaften Verbleib in der zweiten Liga.
Du brauchst einen ganzen Plan, Gesamtplan einfach.
Es heißt immer, wenn das eine ist, dann das andere. Aber du musst ja Voraussetzungen schaffen. Und da gehört einfach ein Stadion dazu, wo das steht, ob das das Grünwalder Stadion ist in veränderter Form oder auf der grünen Wiese. Das ist ja erstmal, das sind romantische Diskussionen. Man muss die erstmal ergebnisoffen führen. Für beides gibt es Argumente. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man im Grünwalder Stadion bleiben sollte, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, das umzusetzen. Da fehlt mir momentan ein bisschen der Glaube. Aber du musst dir halt konkret über die Lösungen Gedanken machen. Und deswegen finde ich gut, dass jetzt diese Entwürfe auf den Tisch gekommen sind, weil es ist ja in gewisser Weise ja doch ein Ausbruch aus dem Kreis, in dem wir uns seit Jahren drehen. Weil es jetzt endlich mal was Handfestes gibt, worüber man diskutieren kann. Vorher wurden immer nur Meinungen ausgetauscht und der eine hat ein Interview gegeben und der andere gibt ein Interview. Und jetzt hat man was, worüber man sich inhaltlich unterhalten kann. Und das ist, finde ich, schon ein Schritt nach vorne im Diskurs um diese ganze Thematik.
Effektiv wirst du irgendwann irgendeinen Tod sterben.
Richtig.
In welcher Form auch immer. Es wird kein
35.000 Zuschauerstadion im Grünwalder Stadion geben. Oder an der Stelle, wo das Grünwalder Stadion jetzt steht.
Schwierig. Das wird nicht
passieren.
Braucht das einer. Ich schenke euch jetzt ein 35.000er Stadion vor den Toren Münchens irgendwo und da spielt ihr dann drin und zahlt nichts. Wird auch nicht passieren.
Aber ist es für euch alleinstehend, die Stadionthematik? Für mich gehört die irgendwie in so einen in so eine Gesamtplanung mit rein.
Es gehört dazu, aber es ist nicht ein elementarer Teil in dieser Gesamtplanung.
Ja. Aber es
bewegt natürlich sich auch, ein bisschen weil dieses diese ungelöste Stadionfrage ja auch immer andere Sachen befeuert. auch diese Grabenkämpfe innerhalb des Vereins, innerhalb der Fanszene, die basieren ja eigentlich alle im Grunde auf dieser Stadionfrage, wenn man ehrlich ist.
Es ist ein Sinnbild solange, des Ganzen.
Ja, genau. Und es wird immer alles aufs Stadion kapriziert.
Aber, also, sind wir doch ehrlich, ich gehe nicht zu 60 wegen dem Stadion. Wisst ihr, was ich meine?
Nee, aber
am Ende des Tages wird's, ich weiß, aber am Ende des Tages wird es mir egal sein, ob 60 als Fan, ob 60 ein neues Stadion hat, weil ich werde immer dahin gehen, wo 60 ist.
Ja.
Und sei es, es ist der Hammelacker in was weiß ich. Wer mir auch. Also.
Das Wichtige ist, dass du das Gefühl transportierst. Und zum gesunden, gefühlsmäßig gesunden ist Giesing Gold wert. Aber du wirst es nur hinkriegen, wenn du dieses Gefühl transportierst. Das ist nach Fröttmanning nie transportiert worden. Wie hätte es auch sein können?
Es wäre aber auch da, also die Allianz Arena, das war ein Schreckenskapitel in der Löwengeschichte, das muss man so klar sagen. Aber es wäre natürlich auch alles anders gelaufen, wenn diese Verkettung unglücklicher Umstände in Anführungszeichen nicht passiert wäre mit Kyoto, Elfmeter und allem drum und dran. Spielst du in dieser Arena Bundesliga über Jahre hinweg, dann baust du auch ein ganz anderes Verhältnis dazu auf.
Mhm, also ja,
die Allianz Arena ist ja deswegen auch negativ konnotiert, weil die Zeit sportlich negativ konnotiert ist.
Ja.
Ich glaube schon, mich regt halt dieser Schwebezustand auf. Man ist jetzt in einem Zustand des Schwebens. Man weiß überhaupt nicht, wie geht's weiter mit diesem Stadion. So wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Aber es gibt keine Antwort darauf, wie es weitergeht. Und solange dieser Schwebezustand da ist, ja, wird sich an diesem Status quo nichts ändern, weil die Frage immer noch offen ist. Und es braucht jemand, der diese Frage beantwortet, final. Und wenn die Frage beantwortet ist, dann werden bestimmt ein paar Wochen, Monate, wird es Leute geben, die sagen, was für ein Scheiß, was für eine dämliche Entscheidung. Aber das wird sich mit der Zeit einfach legen und dann wird es zur neuen Normalität. Egal, wie die Normalität ausschaut. Aber du musst den Weg dahin gehen.
So ist es. Wir werden es an dieser Stelle jetzt nicht hinbekommen, hier eine Lösung hinzulegen. Zumindest ist ein bisschen eine Bewegung reingekommen. Es gibt neue Diskussionsgrundlagen und irgendwas muss sich in eine gewisse Richtung jetzt tun. Es stehen wieder Aussagen gegen Aussagen. Wichtig wäre, wenn man wieder versucht, jetzt gemeinsam da etwas in die Wege zu leiten. In diesem Jahr wird eine Entscheidung fallen. Das hören wir immer wieder. Wir müssen noch eine Thematik besprechen jetzt auf der Zielgeraden, die sich am heutigen Montag zugetragen hat. Um 13.49 Uhr gab es eine Pressemitteilung des TSV München von 1860 e.V. und zwar Wahlvorschläge für die Präsidiumswahl 2025. Und es ist natürlich interessant, welche Namen drinstehen. Es ist aber vor allem interessant, welche Namen nicht drinstehen. Und das sind die Namen Robert Reisinger, Karl-Christian Bay und Norbert Steppe. Was bedeutet, dass das komplette aktuelle Präsidium des TSV 1860 e.V. nicht mehr zur Wiederwahl vorgeschlagen wird seitens des Verwaltungsrates. Und das ist durchaus eine interessante Entwicklung. Wenn man aber ganz ehrlich ist, ist sie nicht mehr überraschend. Mhm. Es ist nur eine Bestätigung dessen, was seit einiger Zeit rumort. Und vielleicht, bevor wir auf die Namen eingehen, die jetzt dann zur Wahl vorgeschlagen werden, vielleicht erstmal zu dieser Thematik. Wie gesagt, es ist eine offizielle Mitteilung des Verwaltungsrates und turnusmäßig stehen dieses Jahr Präsidiumswahlen an bei der Mitgliederversammlung und man habe sich nach ausführlichen Gesprächen und intensiver Beratung innerhalb des Gremiums dazu beschlossen, einstimmig die jetzt genannten Personen zu nennen und nicht mehr die bestehenden. Mhm. Wie habt ihr es aufgefasst?
Alex.
Auch mit wenig Überraschung, ehrlich gesagt. Natürlich liest man die neuen Namen erstmal mit Verwunderung oder mit Interesse zumindest. Nicht Verwunderung, Interesse. Ich halte es für erwartbar, was da passiert ist und auch für richtig. Man war jetzt in einer Pattsituation. Ja, nicht nur zwischen e.V. und KGaA, da gibt es ja eigentlich immer eine Pattsituation, aber auch jetzt innerhalb des e.V., was man so hört. Also es waren einfach die Fronten verhärtet. Dass es überhaupt Fronten gab, ist schon fatal. Und um die aufzulösen, musst du personelle Entscheidungen treffen. Und da ist der Präsident der Erste oder das Präsidium das Erste, ja, zumal im Sommer gewählt wird, das dann ersetzbar ist. Und jeder ist ersetzbar. Und über die Amtszeit von Robert Reisinger kann ich mir ehrlich gesagt spontan jetzt gar kein Urteil bilden. Da waren gute Sachen dabei, da waren Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, nö. ja, ich weiß nicht, das ist, ja, ich finde es gut, dass jetzt dieser Wandel kommt, auch mit Blick auf die Themen, die anstehen. Haben wir ja gerade schon auch besprochen. Ja, ansonsten relativ emotionslos. Anja.
Ich finde es auch gut. Ich habe dagegen wenig einzuwenden. Man kann zu den Amtszeiten ja stehen, wie man will. Also es ist ja immer quasi so ein bisschen eine Lagerfrage natürlich auch bei 60. Ich sehe dem offen entgegen. Schauen wir, was passieren wird. Wobei ich natürlich, also ich bevorzuge, dass es einfach eine richtige demokratische Wahl irgendwann mal bei uns geben würde. Wenn das noch geändert werden würde, dann wäre es schön. Aber we try it. Schauen wir es uns an, was passiert.
Zur Amtszeit von Robert Reisinger kann man zumindest mal sagen, 8 Jahre hat er dann an der Spitze des TSV 1860 München e.V. Überlebt. Das ist die zweitlängste Amtszeit seit Karl-Heinz Wildmoser und ich glaube die drittlängste überhaupt, wenn man Adalbert Wetzel noch mit reinnimmt. Das muss man erstmal schaffen. Er hat, das gehört zur Wahrheit dazu, zu einer gewissen Aufbruchstimmung nach der 4 gesorgt, den Konsolidierungskurs eingeschlagen, die Leistung auch, sich gegen Anfeindungen zu behaupten, allen Widrigkeiten zum Trotz, da muss man auch irgendwo Respekt haben, habe ich zumindest. Klar, jetzt 8 Jahre zusammenzufassen mit allen Höhen und Tiefen wollen und können wir an dieser Stelle nicht. Der Verwaltungsrat hat in seiner Mitteilung geschrieben, er bedankt sich bei den scheidenden Präsidiumsmitgliedern Robert Reisinger, Karl-Christian Bay und Norbert Schöppe ganz herzlich für ihr langjähriges, herausragendes, ehrenamtliches Engagement für den TSV München von 1860. Ihr unermüdliches Eintreten für die Interessen der Vereinsmitglieder und Abteilungen verdient allergrößten Respekt. Es besteht der feste Wunsch nach einer gebührenden Verabschiedung unter Würdigung der großen Verdienste um den gesamten Verein. Ja.
Schauen wir mal.
Fakt ist, das aktuelle Präsidium Reisinger möchte eben bis zur Mitgliederversammlung, bis zur Intronisierung, bis zur Wahl des neuen Präsidiums im Amt bleiben. Ich bin gespannt, ob das klappt.
Das ist schon noch sehr lange hin.
Das ist der Punkt. Das dürfte, also im Normalfall Mitgliederversammlung ist im Sommer, also Juni, Juli. Termin steht meines Wissens, Stand heute Montagabend nicht fest. Wir mal gucken, ob das so funktioniert.
Muss Robert Reisinger die Vertrauensfrage stellen?
Nein. Dann lass uns noch einen Blick drauf werfen, wer denn stattdessen aufgestellt wird, weil das ist durchaus spannend. Für das Amt des künftigen Präsidenten wird vorgeschlagen Gernot Mang, 56, Diplombetriebswirt. Und der wollte ja im vergangenen Jahr, im Sommer 2024, als Verwaltungsrat gewählt werden. Er hat es knapp nicht geschafft. Er war nicht vom Pro 1860. Er war nicht beim Bündnis Zukunft. Er hat es knapp nicht geschafft. Ich glaube, er hat sich über die Zeit einen ganz guten Leumund erarbeitet im Löwenkosmos. Er hat danach auch proaktiv gesagt, okay, schade, dass ich nicht gewählt worden bin, aber wenn es irgendwo Hilfe benötigt, ich möchte dem Verein helfen. Das ist mir positiv in Erinnerung geblieben.
Wollte ich gerade sagen, es ist schon mal ein gutes Zeichen, weil er offenbar frei von Eitelkeiten ist.
Ja. Also das klang erstmal gut.
Ja.
So. Dann für das Amt der künftigen Vizepräsidenten vorgeschlagen werden Christian Dirl, der ist ganz frisch überhaupt erst in den Verwaltungsrat berufen worden. Den kennt dann, das ist Maler Dirl, glaube ich, sagt im Löwenkosmos jedem etwas. So schnell kann es gehen.
Podcast übrigens.
War auch schon mal bei uns im Podcast. Und der zweite, der aufgestellt wird, ist Peter Schäfer. Der ist seit 2021 im Wahlausschuss beim TSV 1860 und seit 22 dessen Vorsitzender. Jetzt wird es aber richtig interessant, denn es soll zukünftig 3 Vizepräsidenten geben und Heinz Schmidt ist wieder da. auch als Schatzmeister.
Okay.
Und er war von 2013 bis 2024 schon Mitglied, im Präsidium, ist ja dann aus persönlichen Gründen zurückgetreten von seinem Amt, hat gesagt, er stellt das jetzt zur Verfügung. Und das finde ich dann schon auch spannend, dass er den Weg zurück möchte. Und es soll noch eine vierte Person oder eine fünfte Person, wenn man das jetzt, wenn man Gernot Mang noch einrichtet, mit helfen zumindest. Ich zitiere jetzt nochmal aus der Mitteilung. Dem Präsidium sollen nach Beschluss des Verwaltungsrates künftig vier Personen angehören. Haben wir ja schon gehört. Um die vielfältigen Aufgaben im Verein und seinen Tochtergesellschaften im Ehrenamt angemessen bewältigen zu können. Nach dem Wunsch der Kandidaten soll Thomas Probst, Diplomkaufmann und CFO einer Private Equity Gruppe, den zukünftigen Schatzmeister, das ist Heinz Schmidt, in Finanzthemen gemäß der Satzung unterstützen. Darüber hinaus soll er dem gesamten zukünftigen Präsidium als Berater in Struktur- und Finanzfragen hinsichtlich der Profifußballgesellschaft, in welcher er seit Ende 2023 Mitglied des Aufsichtsrates ist, zur Verfügung stehen und damit fester Bestandteil des Teams sein. Das ist eine Schnittstelle, die da geschaffen wird, auch mit dem Verständnis des Konstruktes KGaA.
Ja, ja, klingt in der Theorie alles gar nicht so schlecht.
Absolut. Auf alle Fälle eine spannende Herangehensweise.
Mhm.
Und tatsächlich, ein für mich Stand heute, kann das ein kleiner Wendepunkt sein. Wie das dann ausgelegt wird, wie dann das Verhältnis mit der Investorenseite ist, das werden wir sehen.
Mhm.
Fakt ist aber, es gibt eine Veränderung in der Marschroute des TSV München von 1860 e.V. Eine komplette Neuaufstellung des Präsidiums. Was, und man, wie sagt man so schön, das ist ein Neuanfang und dem kann ein Zauber innewohnen.
Ja.
Schauen wir mal. Bei 60 kann das alles, das kann ein Feuerwerk sein, es kann auch eine Implosion sein. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Aber grundsätzlich gilt, glaube ich, und das möchte ich, glaube ich, an der Stelle auch nochmal herausstellen, jeder, der neu dazukommt oder der in einer gewissen Form Verantwortung übernimmt, der hat erstmal einen Vertrauensvorschuss.
Mhm.
Und dann muss er an der Arbeit gemessen werden. Deswegen jetzt vorab da irgendwelche Einschätzungen abzugeben. Erstmal grundsätzlich, es klingt alles gut.
Ja.
Aber wie es dann effektiv ist und ob die Wahlen auch so dann stattfinden, beziehungsweise dass halt die Wahlvorschläge auch angenommen werden in der Mehrheit, werden wir sehen. Ist aber ehrlicherweise davon auszugehen. Aber dann gilt es einfach, die Arbeit zu beurteilen. Und die erste spannende Frage, die wir jetzt gerade schon herausgearbeitet haben, ist ja, bleibt das Präsidium Reisinger im Amt wirklich bis zur Wahl? Weil das sind jetzt noch 4 Monate Minimum. Das ist zwar ganz schön lang.
Ja. Vor allem mit Blick auf das, was alles noch so entschieden werden soll im Laufe des Jahres, wird es nicht schaden, die Entscheidungsträger da frühzeitig zu wechseln, ja. Aber schauen wir. Das wird sich ergeben in den nächsten Wochen. Wir gehen jetzt ins Bett, würde ich vorschlagen. Vor Mitternacht.
Ja.
5 Minuten haben wir noch.
Ja,
ich muss ja vor Mitternacht im Bett liegen.
Ach so, na dann. Ja. Nee, mein Zettel ist auch leer und ich glaube, wir haben die wichtigsten Themen der letzten 2 Wochen hier auch ausführlich besprochen und glaube ich, können mit einem guten Gefühl ins Bett gehen grundsätzlich. Die Neugier ist da. Eine gewisse Aufbruchstimmung ist da, ein Pflänzchen ist da, das man im Winter jetzt sehr gut pflegen muss. Geduld ist, glaube ich, eine Frage. Eine gewisse Art von Vertrauensvorschuss ist jetzt geboten, in welche Richtung auch immer. Und dann harren wir der Dinge, die da passieren. Wir gucken mal ganz kurz auf den Kalender. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist dann der nächste Bergfest-Stammtisch für den 26. Februar anvisiert. Ihr wisst es. Seit diesem Jahr im 2 Wochen Turnus. Ansonsten verbleiben wir erstmal mit den besten Grüßen. Wir verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky Threads.
Eine Anmerkung noch. Wir hatten ja vor einigen Wochen mal wieder Marius Wilsch im Podcast. Der hat angekündigt, einen Halbmarathon laufen zu wollen. Das hat er jetzt getan.
Stimmt.
Und mit einer ziemlich geilen Zeit, ich glaube 1,38 oder 1,36 sogar. Das ist für einen Halbmarathon
Maschine.
Leco Mio. Mein Ziel war eigentlich, ich laufe in Regensburg wieder mit am 1. Juni. Mein Ziel war unter 1,45. Jetzt muss ich mir fast Marius vorknüpfen im Training. Wobei da ist noch ein weiter Weg hin. 1,45 ist sehr realistisch momentan, wenn alles gut läuft. Aber unter 1,40 oder in Marius Wilsch Dimensionen vorzustoßen, das wird, eine Herausforderung.
Vielleicht trainiert der Marius ja mal mit dir.
Das Bergfest-Battle. Er kann mir sicherlich einiges in Sachen Belastungssteuerung beibringen und innerer Schweinehund und aus dem Leben eines Profifußballers. Wäre gar nicht so schlecht. Ja, vielleicht.
Ich muss auch dazu sagen, ich hasse Verlieren, aber wenn ich dann gegen jemanden verliere, dann entsteht bei mir irgendwie so ein Gefühl, ich weiß es nicht, ist es Rache, ist es irgendwas anderes, aber dann will ich unbedingt besser sein als die Person und es ja beweisen, dass ich das besser bin. Vielleicht ist es ein gut für dich, Alex.
Aber in dem Fall würde ich fast sagen, gegen Marius kann man mal verlieren.
Ja, ich glaube auch.
Ja, aber ich habe da
zumal das ja nie als Duell ausgerufen war. Also.
Nee. Aber ganz
die Voraussetzungen sind andere.
Ich müsste erst
Respekt mal wieder Marius ins Laufen kommen.
Ja, ich müsste erstmal wieder ins Laufen kommen. Das ist ordentlich eingeschlafen. Das muss ich ehrlicherweise zugeben. Wie gesagt, wir verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky Threads. Lasst da gerne einen Daumen nach oben. Da abonniert diesen Podcast auf dem Podcatcher eurer Wahl. Wünsche, Ideen, Anregungen auf diesen Kanälen oder an giesinger-bergfest@gmx.de oder wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann auf www.giesinger-bergfest.de. Dann verbleiben wir für Folge Nummer 169 vom Löwenstammtisch mit den besten Grüßen. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch, bleibt neugierig und es geht weiterhin vor allem Löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal.